ums Eck. Der Koblenz Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow.
Heute zu Gast bei Rund ums Eck der Ernährungsberater und Kochbuchautor Stefan Rein. Hallo Stefan.
Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Stefan, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, ne?
Ja, das sind schon Jahrzehnte mittlerweile, ja.
Glaube, wir haben sogar schon mal als Jugendliche Tischtennis gegeneinander
gespielt. Ja, genau. Verdammt lang ist es her.
Ging für mich nicht so gut aus. Du warst damals aus meiner Beobachtung sehr, sehr guter Tischtennisspieler. Aber deswegen bist du ja nicht hier, sondern es geht im Wesentlichen um das Thema Ernährung und um das Thema Kochbuch. Jetzt ist das vielleicht jetzt noch nicht das Außergewöhnlichste, das machen viele. Aber bei dir ist das Besondere, dass du die Kochbücher, die du geschrieben hast, inzwischen sind es 4, wenn ich richtig informiert bin, dass du den Erlös der Kochbücher abzüglich der Druckkosten komplett für soziale Projekte stiftest. Das heißt, von Anfang an war das dir so ein Anliegen, dass du praktisch das nicht für die eigene Tasche machst, sondern für einen guten Zweck.
Richtig, für Kinderhilfsprojekte. Das ist mittlerweile so. Genau. Am Anfang habe ich die Spenden, die eingegangen sind, durchaus auch an verschiedene Hilfsorganisationen verteilt. Aber ich habe mich da mittlerweile fokussiert rein aufs Kinderhilfsprojekte.
Aber wir fangen mal von Anfang an. Erzähl doch mal so ein bisschen deinen Werdegang. Du bist hier im Raum Koblenz geboren, in Bendorf eigentlich, ne?
Richtig. Bendorf geboren. Sonst habe ich mit Bendorf eigentlich nichts zu tun. Mittlerweile arbeite ich zwar dort, aber eigentlich bin ich tief und fest verwurzelt in Metternich seit mittlerweile. Ich bin 52 Jahre, da habe ich eigentlich Zeit meines Lebens verbracht und bin seit 32 Jahren bei der Polizei und bin eigentlich seit 1986, bin ich Trainer, Ernährungsberater, Kursleiter in Fitnessstudios und daher kam dann halt auch irgendwann die Liebe zur Ernährung. Und irgendwann sind dann halt diverse Bücher entstanden, aber das ist eine relativ lange Geschichte.
Ich habe gelesen, dass du mit dem Sport begonnen hast, weil du mit deiner Figur als Jugendlicher nicht zufrieden warst.
Richtig, also ich sag mal, als Kind, so 10, 12 Jahre, war es dann schon so, dass ich ein ganz gutes Übergewicht habe und letztendlich wollte ich dagegen auch mal was aus eigenem Unwohlsein wollte was dagegen tun und dann habe ich viel mit Sport angefangen und dann ging das Ganze genau in die andere Richtung, dann war ich extrem dünn, konnte meine Oberarme mit zwei Fingern umfassen und das hat mir dann auch nicht so besonders gut gefallen.
Das heißt, du hast erstmal ganz viel Ausdauersport gemacht?
Genau, ja. Genau. Ständig laufen gegangen und habe dann versucht abzuholen, was mir letztendlich auch gelungen ist und das war dann ein bisschen im übertriebenen Maße der Fall. Ja, und mit 14 habe ich dann wie ich da genau zum Kraftsport gekommen bin, zum Fitnesstraining, weiß ich gar nicht mehr so genau. Soll man verhandeln, was man damals so hatte als Home-Möglichkeit.
Wie haben denn deine Eltern reagiert mit 14 Kraftsport? Das war ja damals noch gar nicht so besonders angesehen. Das war ja eher die Muckibudenzeit.
Ja, mein Vater sagt heute noch, er geht in den Eisenheberclub. Also da hast du vollkommen recht. Also damals war das noch verpönt, gar keine Frage, wie ich dann, damals hieß das Arashi, da hingekommen bin, in ein Fitnessstudio. Also meine Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Auch weil ich schon von Anfang an mich des Themas Ernährung damit befasst habe. Und ich will es jetzt gar nicht sagen, wie ich mich da ernährt habe. Also,
komm, erzähl.
Gut. Also jedenfalls waren dann halt auch mal 10 Eier auf dem Tisch, wo ich das Eigelb rausgemacht habe. So in Richtung Bodybuilding war ich da so ein bisschen unterwegs. Zumindest mal habe ich das gewollt.
Also Eiweiß haben wir doch damals alle genommen,
oder? Ja, gut, genau. Und dann nur noch Salat und das ohne Soße. Also es war schon relativ extrem allerdings.
Das heißt Körperfettanteil reduzieren damals,
ja,
ne?
Ja, genau, Muskelaufbau. Aber ich sag mal, mit 14 Jahren, da schnappt man alles auf, was man in, wie hieß die Zeitschrift damals, Sportrevue, dann irgendwo aufschnappt. Es gab ja noch kein Internet, wo man sich informieren konnte.
War die Hochzeit von Arnold Schwarzenegger?
Ja, genau, das war so meine Zeit.
Damals kamen die Rocky-Filme raus.
Ja, genau. Und mit den Filmen in dieser Zeit, dann bin ich aufgewachsen. Und da hat sich ja im Laufe der Zeit erst dieses Ernährungswissen dann so ein bisschen rausgestellt. Wenn ich da mit dem heutigen Wissen da rangehe, wie ich mich damals in der Anfangszeit des Fitnesssports ernährt habe, also dann fallen mir die letzten Jahre, viel Haar, ich habe eh nicht im Kopf, fallen mir man die auch noch aus. Also, aber na gut, das hat sich dann mit der Zeit dann zu ergeben. Und das Interesse an gesunder Ernährung über den Sport, das war eigentlich von Anfang an gegeben.
Ja, also wie gesagt, die erste Muckibudenzeit, Arashi und so weiter, ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber dann gab es ja Dani in Koblenz.
Richtig, neu, ne? Genau.
Das war ja schon so was anderes als das Übliche.
Keine Frage, von Anfang an, 1986 war das. Der hat dann in Metternich, wo ich halt wohne und wo ich damals zeitgleich bei der Bundeswehr angefangen habe, dann war natürlich äußerst praktisch. Mit 17 Jahren war es noch keine Fahrgelegenheit. Ja, dann bin ich dann da ins Dani gekommen und nach einigen Monaten hat mich der Rolf Dani dann gefragt, auch Stefan, hättest du denn nicht Lust, hier Trainer zu machen? Ich merke ja, du bist in dem Fitnesssport verwurzelt, du kümmerst dich um Ernährung oder Ähnliches. Ja, und so ist das dann im Laufe der Zeit dann entstanden. Und dann habe ich seit Ende 86, Anfang 87, habe ich dann den Trainerjob. Und dort ist bis heute geblieben, bin ich Trainer, Ernährungsberater, Kursleiter von diversen Sachen.
So, und im Hauptjob bist du Polizist.
Richtig.
Und wie ist denn da der Berufswunsch gewesen? War das von Anfang an so ein Traum, zur Polizei zu gehen?
Ja, durchaus. Gut, ich sag mal, man ist natürlich geprägt auch vom Elternhaus. Mein Vater, natürlich jetzt in Rente, aber der ist Polizist gewesen und der hat natürlich die ganze Polizeizeit, die kriegt man als Kind natürlich mit. Und okay. Das war dann durchaus von Interesse bei mir und da wollte ich schon zur Polizei. Also war jetzt nicht so der Gedanke, ich habe jetzt mal was oder wo könntest du dich mal bewerben, stand eigentlich schon von Anfang an dahinter und das ist bis heute so geblieben.
Mhm. Erzähl mal so ein bisschen, du bist also in Bendorf?
Genau, ich bin in Bendorf im Schichtdienst, also ganz normaler Streifendienst in Uniform und jetzt schon seit 2007 bin da Dienstgruppenleiter und ja, ich mache so, wie sagt man so schön, den alltäglichen Wahnsinn, also alles, was so anfällt, von Raubüberfällen, von einfachen Verkehrsunfällen, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, das nehmen wir letztendlich auf. Ich bin weitestgehend allerdings im Wachbereich tätig. Ich nehme also die Sachen entgegen, verteile die dann an die Kollegen, die dann letztendlich rausfahren und die Sachen aufnehmen. Wobei ich das auch immer mal versuche, aber das lässt die Zeit dann oft nicht zu, weil die administrativen Sachen, die ich im Wachbereich zu machen habe, die müssen ja trotzdem irgendwie gemacht werden.
Das heißt, du hast einen Schreibtischjob.
Ja, schon. Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt in Prozenten ausdrücken wollte, ist so 3/4 ein Schreibtischjob und die anderen 25% fahre ich dann mit raus, mache Kontrollen.
Hast du dir das ursprünglich anders vorgestellt?
Ja gut, ursprünglich war es ja mal anders. Also ist ja so, dass man nach der Ausbildung erstmal ganz normal in den Streifendienst dann halt wechselt und dann in erster Linie da erstmal das Laufen lernt, wie man so schön sagt. Und da hat man natürlich erheblich mehr Möglichkeiten der Praxis. Aber die Theorie gehört da immer dazu. Also wer heute die Vorstellung hat, zur Polizei zu gehen, ich fahre jetzt nur noch à la Autobahnpolizei, wie der im Fernsehen kommt, raus und habe dann nur einen Action nach der anderen. Also wer die Vorstellung hat, der sollte vielleicht nicht so ganz zur Polizei gehen. Also es ist viel Theorie, viel Praxis. Aber das Schöne und für mich bis heute interessant an dem Beruf, ich komme, wie heute Abend fahre ich in den Nachtdienst, ich weiß nicht, was mich erwartet. Mhm. Das ist das Schöne, Überraschende, das kann sehr viel sein, das kann sehr wenig sein, dass man alte Sachen aufarbeiten muss, aber das Spannende ist immer wieder neu überrascht zu werden. Und das liebe ich bis heute bei dem Beruf, auch wenn ich, wie gesagt, ja mittlerweile schon relativ viel Bürojob mache.
Bist du schon mal in brenzlige Situationen gekommen?
Ja, brenzlige Situationen, ja gut, die gehören zum Polizeiberuf auch dazu. Gar keine Frage. Ich sag mal, wenn jetzt Einbrüche gemeldet werden, wo dann der Täter noch vor Ort ist, dann merkt man schon an sich selbst, wo der Adrenalinspiegel, der Blutdruckspiegel ein bisschen höher geht, was ja auch gut so ist im Sinne der Eigensicherung oder im Sinne, man ist ja immer mit Kollegen unterwegs. Aber da kommen dann schon Situationen zustande, die durchaus auch mal gefährlich sein können.
Aber also, dir ist bisher nichts passiert?
Bisher hatte ich Glück. Ich sag mal, man ist letztendlich auch, und da muss ich echt die rheinland-pfälzische Polizei wirklich loben, man ist sehr gut ausgestattet. Möglichkeiten vom Pfefferspray angefangen, von der Möglichkeit des Tasers. Und da wird auch sehr viel in Rheinland-Pfalz bei der Polizei gemacht, damit die Eigensicherung auch gewahrt wird. Ist kein Allheilmittel. Man kommt halt in viele Situationen, die sind sehr überraschend. Da rechnet man überhaupt nicht mit irgendwas. Eine einfache Ruhestörung, da geht man routiniert dran. Aber eine Ruhestörung kann sich zu einem heftigen Widerstand entwickeln. Das weiß man halt vorher nicht. Mhm. Aber mit der Zeit, mit der Erfahrung, und ich glaube, da achte ich dann schon drauf, gehe ich eigentlich in jeden Einsatz rein. Es könnte ja irgendwie was passieren und bin dementsprechend auch vorsichtig. Mhm. Passieren kann trotzdem was, keine Frage. Ich sag mal, der ein oder andere Zuhörer wird es vielleicht mitbekommen haben, vor einigen Monaten, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, hat es in Andernach mal so einen Vorfall gegeben. Da kann dem Kollegen letztendlich, der ist schwer verletzt, hat bis heute letztendlich mit den Folgen zu kämpfen. Und das sind Situationen, die kann man trotz aller Vorsicht, trotz aller Eigensicherung, trotz aller wirklich guten Ausbildung in Rheinland-Pfalz, die kann man nie ganz vermeiden.
Kannst du gerade noch kurz erklären, was da genau passiert ist?
Ja gut, da gab es eine Situation, ohne jetzt ins Detail gehen zu können oder zu dürfen, gab es halt einen Einsatz und da sind Kollegen gerufen worden aus Andernach und in deren Folge ist der Kollege von dem Beschuldigten, ist der gegen den Kopf getreten worden und sehr massiv und da war halt eine riesen Menschensammlung, also das hat sehr große Wellen geschlagen. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich da jetzt nicht ganz ins Detail gehen darf.
Okay, jetzt kommen wir noch zu dem Thema Ernährung. Du hast ja da über die Jahre halt sehr, sehr viel angeeignet und dann hast du wahrscheinlich auch Beratung gemacht von Kunden im Sportstudio vielleicht oder auch andere, die du kennst. Ja. Wie kam denn der Gedanke, dann auch Kochbücher zu schreiben?
Ja gut, ich sag mal, wie du schon richtig sagst, ich beschäftige mich, seitdem ich dann Sport mache, mit dem Thema Ernährung, habe das Glück, dass ich über glückliche Umstände letztendlich auch an Fachzeitschriften drangekommen bin und an Fachbücher und na gut, damals gab es das Internet jetzt noch nicht so. Da hat man sich halt Quellen aus Fachbüchern geholt, aus diversen Zeitschriften, die ich bis heute abonniert habe. Und so kann ich durchaus sagen, dass das, was ich letztendlich empfehle, auf wissenschaftlichen Grundlagen basiert und nicht einfach aus kommerziellen Gründen behauptet wird. Und irgendwann war halt dann so, dass ich gesagt habe, naja gut, könntest du ja eigentlich mal mit diesen Sachen, die du so gelernt hast, das mal ein bisschen in Buchform umsetzen. Jetzt ist es natürlich so, dass bedingt durch eine Scheidung ich letztendlich meinen Kindern, wenn sie denn mal da waren, ich habe 4 Kinder, 3 Erwachsene und ein Kleiner, ist es schon so, dass ich denen mal was anderes bieten wollte als wie Nudeln und Pfannkuchen aus der Schüttelflasche und ein paar Eier. Mehr konnte ich nicht wirklich. Ja, und dann habe ich mich dann neben dem Thema der Ernährung, hat das sicherlich erleichtert, habe ich mich halt mit dem Thema Kochen beschäftigt. Habe natürlich auch da ordentlich Lehrgeld bezahlt, aber im Laufe der Zeit ist dann so eine richtige Leidenschaft draus geworden, zu kochen, zu backen. Und natürlich, der Ernährungsberater bringt mit sich. Ich habe von Anfang an versucht, einfache, schnell zuzubereitende und gesunde Rezepte auf den Tisch zu bringen. Und da sind wir bei den Kochbüchern. Die haben im Prinzip alle das Motto, einfache Gerichte, unkomplizierte Zutaten, die man überall besorgen kann, mit denen auch Laien durchaus umgehen können, mit der Zubereitung. Dann soll die Zubereitung sehr schnell gehen. Ja, und wenn sie dann noch gesundheitlich wertvoller sind als herkömmliche Rezepte, ja, ist das natürlich eine gute Sache. Und dann hat irgendwann in einem Ernährungsvortrag, im Dani war das damals, hat ein Kunde gesagt, ja, ich finde das toll, wie du das machst mit der Ernährungsberatung oder so. Ich kann aber doch überhaupt nicht kochen. Also das Problem, das hatte ich genauso wie du auch. Ja, aber warum tust du denn jetzt nicht mal dein Wissen so zusammenfassen in Rezepte und Ähnliches? Naja, da war so ein bisschen Initialzündung, dass ich mal die Rezepte, die ich im Laufe der Zeit gesammelt habe, zusammenzufassen und daraus dann ein Buch zu machen. Wobei, machen wir uns nichts vor, ich bin wie gesagt in Koblenz, Metternich etc. Verwurzelt. Ich habe halt nie gedacht, dass ein einfacher Ernährungsberater irgendein Buch schreiben kann, den die Leute das letztendlich auch abnehmen. Was habe ich gemacht? Anfangs die gesammelten Rezepte habe ich per Stick oder per CD an Kunden angeboten, aber von Anfang an ging jeder Cent, du hast es schon erwähnt, an wohltätige Zwecke damals, was bis heute so geblieben ist. Und ja, so war dann auf einmal die Kochidee geboren. Und dann habe ich halt so gemerkt, oh, es findet durchaus Abnehmer. Die Leute kennen dich, die wissen, wie du dich ernährst, die wissen, wie du trainierst. Naja, ein bisschen sportlicheres Aussehen bringe ich halt auch mit. Und da hat dann die, in Anführungsstrichen, ein bisschen Vorbildfunktion natürlich geholfen. Und dann habe ich damals glücklicherweise jemand gehabt, der mir das erste Buch rausgebracht hat, weil ich selbst habe digital oder das umzusetzen, habe ich letztendlich völlig zwei linke Hände. Da kann ich also überhaupt nicht mit umgehen. Ja, so ist dann ein Buch entstanden. Mhm. Und auch da.
Der oder diejenige hat dann sozusagen Layout gemacht
und genau, gestaltet. Genau, solche Dinge. Ja, und letztendlich hat das meine Frau übernommen. Die hat letztendlich bei den vier Büchern, und da muss ich an dieser Stelle, dann sehen wir mir nach, auch immer ein Dankeschön rausschieben, weil ohne meine Frau wäre niemals hier dieses Projekt auch nur annähernd so erfolgreich. Das Anfangsbuch, das war ein Schwarz-Weiß-Buch, wie gesagt, da hatte ich ein bisschen Hilfe. Das war toll, aber alles, was danach entstand, ich sage mal ab 500 Euro Spende aufwärts, bis heute sind es in etwa, naja, knapp über 35.000 Euro, dass ich an Spenden sammeln könnte. Das ist auch letztendlich meiner Frau zu verdanken, weil die das letztendlich alles umgesetzt hat. Werbung, Flyer, Visitenkarten, das in Buchform zu bringen, und ohne sie wäre ich völlig aufgeschmissen. Und wer heutzutage ein Buch schreibt und muss für Layout sich jemand holen und Ähnliches, der muss Kosten dabei tragen. Also die sind schon extrem hoch.
Was macht denn deine Frau beruflich, weil sie das so...
Meine Frau arbeitet bei der WHU in Fallendar und hat halt digital wirklich eine ganze Menge drauf. Weswegen ich dann auch so mit Fug und Recht behaupten kann, dass die Bücher auch optisch so vom Rahmen her wirklich gut aussehen.
Das war wahrscheinlich dann schon so ein bisschen der... Ja, der Türöffner, um den Verkauf anzukurbeln.
Genau, genau. Das anfangs dieses erste Schwarz-Weiß-Buch war eine schöne Sache, aber das waren dann so, sagen wir so, 150, 200 Bücher. Ja, und dann hat sich das halt ergeben mit meiner Frau. Und mittlerweile sind jetzt rund 3.700 Bücher, die ich letztendlich absetzen konnte. Und
ich nehme mal an Weihnachten oder vor Weihnachten wird der meiste Absatz gemacht, oder?
Ja, so, zu verschenken, ne? Ja, das ist schon sicher richtig. Aber das Problem ist halt auch, wer ein Buch schreibt oder auch hier mit diesem Projekt, das Ganze bekannter zu machen. Ich gehe im Hauptjob nach, ich habe meine Nebenjobs, bin auch schon kurz drauf eingegangen, dann habe ich meine Kochbücher, dann ist Familie, Haus, Hof, Garten. Das Ganze in zeitlich hinzubekommen, dafür letztendlich Werbung zu machen, das an die Leute zu bringen, den Leuten überhaupt zur Kenntnis zu geben, hier gibt es Kochbücher, deren Erlös zu 100% an Kinderhilfsprojekte gespendet wird, das ist unheimlich schwer. Das ist zeitlich ein Problem. Ich habe nicht die Möglichkeiten, weder das Know-how noch die finanziellen Mittel, eine große Marketingmaschinerie dann aufzubauen. Und da fehlt mir einfach auch das Wissen, wie macht man sowas am geschicktesten. Das würde wieder viel Zeit in Anspruch nehmen. Das ist halt unheimlich schwer. Deswegen bin ich dir rund ums Eck sehr dankbar, dass ich heute hier sitzen darf und noch mal ein bisschen was drüber erzählen kann. Aber du hast schon recht, die Vorweihnachtszeit ist dann immer so, wo ich dann versuche, im Rahmen meiner Möglichkeiten Gas zu geben, weil die Vorweihnachtszeit, das ist ein ideales Geschenk. Man macht sich damit eine Freude, indem man was Tolles schenkt. Der Beschenkte freut sich über jeweils fast 400 Rezepte. Einfach schnell und gesund, wie ich
ist
schon
ja,
gesagt habe.
Ist ja auch ganz sinnvoll, gerade das zu Weihnachten zu schenken, weil danach ist man ja erst recht darauf eingestimmt, vielleicht gesünder und weniger zu
durchaus. Essen, oder? Das merkt man auch an der Resonanz. Ich gebe ja auch Einzelberatung, was Ernährungsberatung angeht, halte auch Ernährungsvorträge. Corona mal abgesehen, das war auch in Sachen Kochbuch eine, ich sag mal, ziemlich tote Hosezeit, oder ist es noch? Aber da merkt man auch, wie du selber sagst, so nach Weihnachten kommen dann die Anfragen schon in gehäufterer Form, gar keine Frage.
Das war immer im Sportstudio, habe ich immer so beobachten können. Ne? Im Januar kommen dann immer wieder alle mit schlechten Gewissen. Und dann hat sich dann sehr schnell wieder erledigt in wenigen
Absolut.
Wochen.
Absolut. Die Wellen im Fitnessstudio sind jedes Jahr gleich. Das geht dann so allenfalls bis Karneval und dann ist schon wieder, geht die Kurve nach unten im Frühjahr. Oh, man guckt an sich runter. Hier müssten wir doch irgendwie was ändern. Und das merke ich halt auch bei diesen Ernährungsberatungen oder bei Anfragen. Kannst du mal Kochkurse geben oder einen Ernährungsvortrag halten oder so. Das merkt man da genauso deutlich. Die Kurven sind genau dasselbe.
Mhm, Jetzt hast du aber trotzdem ein bisschen Unterstützung schon mal vorher auch gehabt. Ne? Ich glaube, der Robert Durchstein von Reufel hat dich schon mal unterstützt. Richtig. Ne? Und dann hast du dir auch gewisse Dinge überlegt, um das bekannter zu machen. Du warst ja schon zweimal im Fernsehen. Aber
ja, richtig. Ja, vielleicht kann ich erst mal von dem
Robert, genau.
Robert Durchstein erzählen. Also dem bin ich sehr dankbar darum. Ich durfte zum Beispiel mal bei der Buchhandlung Reufel in Koblenz, durfte ich mal einen Samstag letztendlich meine Bücher mal an die Frau bringen. Die haben da auch Werbung gemacht im Schaufenster oder ähnliches. Das hat natürlich dann geholfen. Und da konnte man innerhalb von weniger Stunden alleine schon 1300 Euro mal an den Kinderschutzbund überweisen. Und da bin ich bis heute sehr dankbar, dass mir Reufel die Möglichkeit gegeben hat. Der Robert Durchstein, der ist ja da auch im sozialen Bereich vielfach unterwegs. Und das sind halt so Sachen, wo ich schon darauf angewiesen bin, dass es solche Menschen gibt, die mich irgendwo unterstützen. Gar keine Frage.
Ja, Robert macht Film. Ne? Wir hatten ihn ja auch schon im Podcast und er hat jetzt auch wieder unser Podcast unterstützt, indem er das Buch von Andy Neumann zur Flutkatastrophe jetzt auch stärker promotet. Auch das kann man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, dass das jetzt in den Buchhandlungen dann auch zu haben sein wird. Wir haben eine Signierstunde.
Genau, jetzt am 20. November, meine ich,
wäre es. Genau. Ja. Und wollen wir mal hoffen, dass das auch alles klappt mit den Corona-Zahlen. Jetzt aber mal schauen. Aber erzähl mal, wie kamst du denn ins Fernsehen?
Ja gut, ich sag mal, damals die Kochbücher habe ich natürlich auch immer nach Möglichkeiten gesucht. Ja, wie kannst du das irgendwie erreichen, dass du das Ganze ein bisschen mehr publik machst? Dass halt auch Leute über Koblenz hinaus letztendlich auf diese Kochbuchaktion aufmerksam werden, und da habe ich einfach mal damals beim Großen Backen von Sat.1, der ein oder andere Fan, der wird es kennen, habe ich mich einfach mal beworben. Und ich sag mal, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin entfernt davon, in der Champions League zu kochen. Also da reden wir jetzt nicht drüber. Aber letztendlich, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich sag mal, wenn man etwas wirklich will, dann sollte man das auch versuchen, egal ob der das wahrscheinliche Ergebnis ein Misserfolg ist. Das ist so ein Spruch, den ich eigentlich so ganz gut finde. Und da habe ich mich einfach mal beworben. Und letztendlich hat dann natürlich auch ein bisschen dabei geholfen, der Stefan macht Sport, der Stefan ist Polizist. Also die Vita hat dann schon ein bisschen dazu beigetragen, denke ich, dass ich damals dann genommen wurde. Und dieses große Backen damals, das war einfach auch vom Persönlichen her ein unheimlich tolles Erlebnis. Wobei man auch sagen muss, die haben das damals nicht erlaubt, was ich auch nachvollziehen kann, dass ich jetzt sage, hier auf stefanrein.com sind Kochbücher für wohltätige Zwecke. Das ging dann damals nicht. Und jetzt hat sich vor kurzem, die Ausstrahlung war letzte Woche, hat sich dann wieder was ergeben, dass ich mich bei der Sendung Küchenschlag beim ZDF beworben habe. Hab dann halt auch so von mir erzählt, das bringt so eine Bewerbung halt immer mit sich. Und letztendlich hat es dann auch geklappt, dass ich die davon überzeugen konnte. Dem seine Vita ist vielleicht so ein bisschen interessant mit dem wohltätigen Zweck. Der kann kochen. Man muss ja da auch letztendlich sich bewerben, Fotos einreichen, das Ganze letztendlich erklären, seine Vita, wie man kocht. Und habe halt das Glück gehabt, genommen zu werden. Und ich bin im ZDF mehr als dankbar, dass die dann auch mal mir die Möglichkeit gegeben haben, die Kochbücher auch wirklich zu erwähnen.
Ach so,
das ist auch wieder nicht so in Abbildung, Stefan Rein, Bücher, aber zumindest mal durfte ich den Satz bringen, so nach dem Motto, ja, vielleicht darf ich nebenbei erwähnen, ich habe Kochbücher und einen Ernährungsratgeber geschrieben, der übrigens in Zusammenarbeit mit einer Ernährungswissenschaftlerin entstanden ist. Ich habe Bücher geschrieben, deren Erlös an Kinderhilfsprojekte gespendet wird.
Wie war denn die Resonanz jetzt auf die Ausstrahlung?
Ja gut, damals beim Großen Backen war das ja wie gesagt nur so.
Ich meinte jetzt.
Aber hier bei der Küchenschlacht muss man sagen, hervorragend. Also ich hätte jetzt nicht damit.
Ist oft angesprochen worden jetzt?
Ständig. Jetzt war vorher, auch da bin ich der Rheinzeitung unheimlich dankbar, ein paar Tage vorher war wegen dem Auftritt in der Küchenschlacht, war die Rheinzeitung bei mir, hatten wirklich tolles Interview geführt, das kam dann in der Rheinzeitung ein paar Tage vorher. Die Kombination, der Hinweis der Rheinzeitung auf das Projekt, auf letztendlich die Teilnahme an der Küchenschlacht, das hat schon sehr viel gebracht. Also vor allen Dingen war ich vollkommen überrascht, wo diese Küchenschlacht überall gesendet wird. Ich habe aus USA, aus Frankreich, aus Belgien, aus Österreich, aus Schweiz, aus Ländern Post bekommen, die ein Buch haben wollten oder sich dann für mich und das Projekt interessiert haben, das unterstützen wollen. Also ich war völlig von Socken, hätte ich niemals geglaubt. Und das ist natürlich dann auch ein schöner Erfolg, gerade vor Weihnachten, dass da noch einiges zusammenkommt, was ich halt wieder weiterspenden kann.
Ja, super. Ja, da müssen wir dir ja dankbar sein, dass du hier schon bei uns im Podcast überhaupt noch
kommst. Ja, auf Gottes Willen, ne? Hört sich alles so mega professionell vielleicht an, aber das ist es nicht. Es wäre natürlich schön, wie gesagt, ich suche immer nach Möglichkeiten, über Koblenz hinaus das Ganze bekannter zu machen. Biete mich letztendlich auch Firmen an. Das ist auch so eine Dankbarkeit, die ich habe. Unternehmermagazin, das ist so eine Kooperation aus rund 200 Firmen, mehr so im Westerwaldkreis. Die haben wir dann mal ermöglicht, in einem Unternehmermagazin mal auch von dem Projekt zu berichten. Und letztendlich biete ich da auch Firmen an, für Mitarbeiter letztendlich Ernährungsberatungen dann durchzuführen, die letztendlich natürlich auch dem wohltätigen Zweck, den Kinderhilfsprojekten zugutekommen. Und meine Firmen profitieren ja auch davon, wenn sie gesündere Mitarbeiter haben. Ich bin nebenbei arbeite ich auch ab und zu für die Firma CompuCoop und auch als Ernährungsberater. Und da merkt man dann schon, Leute, die ich berate, die so eine Beratung haben wollen, letztendlich mit weniger Krankmeldung ist das verbunden, profitieren wieder alle davon.
Wie sieht das konkret aus, wenn du jetzt in eine Firma gehst, wie die CompuCoop?
Ja gut, dann sieht das so aus, dass die Leute bei mir einen Termin buchen und wir sprechen dann zusammen eine Stunde, anderthalb, so im Schnitt, manchmal mehr, manchmal weniger, über das Thema Ernährung. Ich bitte dann die Kunden, über eine Dauer von 7 bis 10 Tagen mal so ein Ernährungsprotokoll zu führen. Einfach mal aufschreiben, was sie wann, in welchen Mengen essen und trinken. Und dann analysieren wir das zusammen. Deswegen, dann sage ich halt, naja, hier gibt es vielleicht Alternativen, die ein bisschen gesünder sind. Und dann machen wir dann Punkt für Punkt, für Nahrungsmittel gehen wir das durch. Der Kunde bekommt nachher so eine Gesamtbeurteilung, auch nochmal eine Zusammenfassung per Mail, dass er sagt, naja, er hat eine individuelle Ernährungsberatung genossen, weil Ernährungstipps gibt es im Internet Tausende, aber jeder hat einen anderen Geschmack, andere Vorlieben, manch einer hat mit Allergien zu tun. Also da einfach irgendwie so eine Beratung überstülpen, das funktioniert überhaupt nicht. Und wie gesagt, dann merkt man dann schon, wenn die Leute dann einem Feedback geben, ja, hier, du hast mir sehr geholfen, ich bin weniger krank, ich fühle mich viel wohler, ich fühle mich leistungsfähiger, ich habe mehr Leistung im Sport, ich habe mehr Leistung letztendlich auf der Ebene im Büro. Und
also sind die Motivation ist nicht überwiegend nur Gewichtsreduzierung?
Nee. Also das hält sich in Grenzen. Das ist sogar, ist sicherlich auch ein Teil davon, aber es geht nicht immer um die Gewichtsreduktion. Oder das ist auch so, dass jetzt zum Beispiel mache ich beim Sportbund und beim Turnverband Rheinland, halte ich auch Vorträge gegenüber Lehrgangsteilnehmern und dann ist dann durchaus auch so die sportliche Leistungsfähigkeit ein wichtiges Thema. Die Leute wollen ihre Leistung steigern. Das geht bis hin zur zweiten Bundesliga im Turnen, wo ich dann Vorträge gehalten habe. Und danach kommen die Leute dann halt auf mich zu, wollen dann halt Einzelberatung haben, wollen dann ein bisschen mehr ins Detail gehen, mehr als ich es in irgendwelchen Ernährungsvorträgen halt machen kann.
Was sind denn die aus deiner Beobachtung häufigsten Ernährungsfehler?
Letztendlich dieser Gang ins Extreme. Ich hole mal ein Beispiel, Low Carb. Vor 20 Jahren ist halt so hochgekommen, Low Carb, weniger Kohlenhydrate sich zu ernähren, aber manche Leute übertreiben das dann halt auch. Ne? Die gehen dann so in extreme Richtungen, wollen dann überhaupt keine Kohlenhydrate mehr essen, was vielfach gesundheitlich Probleme mit sich bringt, weil nur über die pflanzliche Ernährung, um mal ein Beispiel zu nennen, werden Ballaststoffe aufgenommen. Sekundäre Pflanzenstoffe. Wenn ich jetzt mich nur von Protein und Fett weitestgehend ernähre, fehlen halt gewisse Nahrungsbestandteile, die so eine Ernährung einfach nicht mit sich bringen. Oder andere Leute versuchen dann auf Fett komplett zu verzichten. Gibt es dann auch wieder. Wieder andere essen nur noch Obst und Gemüse, nur noch natürliche Sachen, nicht verarbeitete Sachen. Und alle extremen Ernährungsweisen, so ist die Erfahrung aus diesen 35 Jahren, wo ich das jetzt mache, bringen halt immer die Gefahr mit sich, dass irgendwie ein Mangel entsteht. Und nicht selten die Menschen, die vor mir sitzen in Vorträgen oder in Einzelberatungen, kommt das dann auch im Gespräch raus, dass die dann Probleme wieder anderer Art bekommen. Also das Problem ist halt auch, das war auch ein Grund, weswegen ich diesen Ernährungsratgeber geschrieben habe, ich muss keinem sagen, dass das Internet Millionen an Informationen findet. Aber wie soll denn ein Laie, der sich nicht täglich damit beschäftigt, in irgendeiner Form herausfinden, welche Information ist denn richtig?
Ja, vor allem wird einem ja in vielerlei Hinsicht suggeriert, es sei alles ganz einfach, man müsse jetzt überhaupt so gar nichts ändern oder sich nicht anstrengen oder was auch immer.
Ne? Nee, ich sag mal, ich versuche halt immer eine Ernährung auch zu propagieren, das merkt man auch an den Gerichten in meinen Kochbüchern, nicht so in den Extremen abzudriften. Da sind durchaus auch Süßigkeiten drin, aber man kann durchaus an seiner Ernährung etwas umstellen, ohne seine Lebensqualität deutlich einzuschränken. Mhm. Aber wer das zu extrem macht, und so ist die Erfahrung, und da kann ich wirklich sagen, immer, der ist motiviert, wenn ich dem eine zu extreme Ernährung in Anführungsstrichen verkaufen würde, der macht das 6 Wochen, ist motiviert, hat sein Ziel erreicht, danach kehrt er zur alten Ernährung zurück. Ja, und letztendlich Jojo-Effekt passiert. Also der Erfolg auf Dauer ist nicht gegeben. Und mein Ansatz ist ein anderer, die Leute dazu zu bringen oder dazu überzeugen, dass sie letztendlich dauerhaft an ihrer Ernährung etwas ändern. Und nur das bringt dauerhaft Erfolg.
Arbeitest du da auch mit Nahrungsergänzungsmitteln oder ist das nicht ein Thema?
Ja, das Problem ist halt bei Nahrungsergänzungsmitteln unterschiedlich. Manchmal sitzen Menschen vor mir, da merke ich direkt, wenn ich jetzt mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel komme, die geben die Verantwortung für ihre Gesundheit, für die Ernährung, den Nahrungsergänzungsmitteln ab. So nach dem Motto, naja, ich hole mal ein Multivitamin-Mineralstoffpräparat, da brauche ich mich ja nicht gesund zu ernähren. Aber wie der Name schon sagt, es sind Ergänzungsmittel. Und die können niemals eine gesunde Kost in irgendeiner Form, eine gesunde Ernährung ersetzen. Schon mal ein Beispiel, pflanzliche Obst und Gemüse haben zwischen 5.000 und 10.000 sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind Bestandteile, die so Vitamin-, Mineralstoff-ähnlich wirken. Und diese Natur, die man uns glücklicherweise liefert, in Form von Obst, Gemüse, Getreide etc., kann kein Nahrungsmittel, Ergänzungsnahrungsmittel der Welt in irgendeiner Form nachbilden. Man kommt nicht drum rum, seine Ernährung ein bisschen umzustellen. Mhm. Was durchaus, und deswegen stehe ich dem auch positiv gegenüber, Nahrungsergänzungsmittel, sie können das Risiko minimieren, von den Bestandteilen, die da drin sind, letztendlich einen Mangel zu erleiden. Deswegen bin ich dem gegenüber aufgeschlossen, aber ein Ersatz für eine gesunde Ernährung aus genanntem Grunde können sie in keinem Fall sein.
Aber es ist auch nicht zwingend, sowas zu nehmen, wenn ich jetzt sozusagen meine Ernährung nach deinen Vorstellungen umstelle oder nach deinem Rat.
Nee, also in aller Regel nicht. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie das Leben des Einzelnen ist. Immer wieder beim Individuum, wenn ich einen Leistungssportler habe oder jemand, der jeden Tag Sport macht, dem würde ich in jedem Fall zu Nahrungsergänzungsmittel raten. Oder Leute, die viel Stress haben, die sehr viel arbeiten, seid jetzt im kognitiven, im körperlichen Bereich. Das ist halt individuell sehr unterschiedlich. Grundsätzlich sehr positiv. Ich empfehle die auch fast immer. Es gibt einige Nahrungsergänzungsmittel, die halte ich eigentlich für jedermann für sinnvoll. Aber so nach dem Motto, ich gebe im Monat 100 Euro für Nahrungsergänzungsmittel aus und glaube dann, gesund durchs Leben ziehen zu können, der Schuss geht nach hinten los. Nee, so einfach ist es leider nicht. Die Verantwortung für eine gesunde Ernährung, für seinen Körper, für die Gesundheit, die bleibt immer noch weitestgehend bei einem selbst. Mhm.
Ja, ich frage auch deswegen, weil nach meiner Beobachtung wird damit ja auch sehr viel Geld verdient und die Margen sind sehr hoch. Ja, und ist die Frage, muss das denn sein? Ja,
also da sind wir wieder beim Problem. Wie soll der Laie denn feststellen, was ist hier jetzt sinnvoll und was nicht? Es wird, gibt den Spruch, es wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Wie soll denn irgendwelche neuen angeblichen Erkenntnisse der Laie erkennen, ist das jetzt hier diese Empfehlung von dem Nahrungsergänzungsmittel oder von der Ernährungsweise, basiert das auf wissenschaftlichen Grundlagen oder nicht? Das kann doch der niemals feststellen. Und dann ist dann natürlich auch immer ein kommerzieller Hintergrund. Mhm. Bei mir ist das halt ein bisschen anders. Ich habe keinen kommerziellen Hintergrund. Ich kann sagen, das, was ich letztendlich den Leuten empfehle, das basiert auf wissenschaftlicher Grundlage, um mal ein Beispiel zu nennen. Fachgesellschaften geben Empfehlungen erst raus, wenn 4 bis 6 Metastudien, das heißt zusammengefasste Studien, zu einem fast identischen Ergebnis kommen. Dann sprechen die von einer überzeugenden Evidenz, überzeugendem Wahrheitsgehalt. Und das, was ich letztendlich weitergebe an die Kunden, das basiert auf diesem Wissen. Und wenn das mal nur so eine mögliche Evidenz, mögliche Wahrheitsgehalt ist, dann sage ich das auch hier, das ist wissenschaftlich noch nicht so erforscht. Das kann sein, dass das so ist, vielleicht auch nicht. Das Problem ist halt, die Wissenschaft, auch aus finanziellen Gründen, ist natürlich auch nicht immer so schnell.
Das heißt, du bist aber auch nicht auf Nahrungsergänzungsmittel einer bestimmten Marke jetzt unbedingt festgelegt?
Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Ich würde da auch jetzt nicht unbedingt, in manchen Fällen würde ich durchaus zu den etwas teureren Präparaten dann diese empfehlen, aber weitestgehend, schon mal ein Beispiel, Vitamin C ist Vitamin C. Ob das ein Vitamin C-Pulver oder eine Brausetablette aus dem DM ist, hat genau dieselbe Wirkung, chemisch völlig identisch zu irgendeinem Präparat, ich will jetzt keine Namen nennen, aus der Apotheke, wo das 20-fache durchaus kostet. Und die Preisunterschiede, die sind so extrem hoch, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Was sind denn so die goldenen Regeln der gesunden Ernährung, wenn man die jetzt vielleicht so mal...
Also grundsätzlich, lassen wir Umweltgesichtspunkte mal außen vor, die mit Sicherheit auch, denke ich, heute eine Rolle spielen sollten, aber weitestgehend sollte das schon eine pflanzlich basierte Ernährung sein. Beispiel, Fachgesellschaften empfehlen 5 Portionen, da spricht man von einer Handvoll Obst, vorwiegend sogar Gemüse am Tag.
Das ist schon viel.
Das ist schon relativ viel hinzukriegen. Das ist nicht so ganz einfach. Von heute auf morgen, wenn man es nicht gewohnt ist, Obst und Gemüse zu essen, 5 Portionen, aber das wäre so die Optimalvorstellung. Aber man kann sich ja dann rantasten. Letztendlich erstmal mit einem Stück, mit einer Mahlzeit beginnen. Und dann sich so langsam hocharbeiten. Das sind dann halt Sachen, die ich versuche in diesen Vorträgen oder in den Einzelberatungen mit dem Kunden individuell dann zu lösen. Dann halt viel Vollkorngetreide, weil Kohlenhydrate sind wieder nicht gleich Kohlenhydrate. Die Wirkung auf den Körper ist völlig anders. Ich sag mal, vom Zuckeraufnahme sollte man sich ein bisschen zurückhalten. Weniger Fleisch, weniger tierische Produkte, das sind so mal so ein paar Grundpfeiler. Aber das.
Wie oft isst du Fleisch in der Woche?
Also, ich bin mein 4. Buch, also dieses 3. Kochbuch, ist ein rein vegetarisches Buch. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun, aber ich ernähre mich weitestgehend halt auch mittlerweile vegetarisch. Ist durchaus so, dass wenn ich für meine Kinder, für meine beiden älteren Jungs, die essen gern Fleisch, dann koche ich auch zu Hause mal Fleisch. Gar keine Frage und esse dann halt auch mal was mit oder esse die Reste davon auf. Aber ich sag mal, wenn ich alle 14 Tage mal ein Stück Fleisch im Teller habe, dann ist das schon sehr viel. Ich für mich selber esse eigentlich überhaupt kein Fleisch mehr.
Hat sich aber entwickelt bei dir auch?
Ne? Hat sich entwickelt, ja. Ich war früher ein leidenschaftlicher Fleischesser. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Einmal vom gesundheitlichen Aspekt ist natürlich Fleisch jetzt zwar auch ein hochwertiges, liefert auch sehr viele Nährstoffe, Vitalstoffe, Vitamine, Mineralstoffe etc. Aber ich sag mal so, aus Umweltgesichtspunkten, aber auch letztendlich die Begleitstoffe in Fleisch, muss jetzt da nicht ins Detail gehen, Cholesterin, Purin etc., sind halt in hohem Maße zumindest alles andere als gesund. Aber das gilt eigentlich für alle Nahrungsmittel, auf die Dosis kommt es an. Wenn ich am Tag, um mal übertrieben zu sprechen, 2 Kilogramm Äpfel zu mir nehmen würde, dann wäre die Fruchtzuckermenge in dem Apfel, der eigentlich ein hervorragendes Nahrungsmittel, auch irgendwann mal so groß, dass man dann sagen muss, naja, ist das noch irgendwie gut oder gesund halten für den Körper? Immer kommt es auf die Dosis an. Und gerade beim Fleisch. Die Fachgesellschaften empfehlen nicht mehr wie 600 Gramm Fleisch in der Woche. Dann natürlich nach Möglichkeit hochwertiges. Die Ist-Situation in Deutschland sind wir beim Doppelten.
Ja, und dann auch immer noch... Du sagst hochwertig, wenn man so auf die Preisangebote schaut, fragt man sich, ob das wirklich hochwertig sein kann. Ne?
Ja, das ist richtig. Das ist einfach nur noch ja gut abgepackte Fleisch, Wurstsorten und letztendlich sieht man letztendlich, wie es verarbeitet ist, vom Tierwohl mal ganz abgesehen. Da hat man nicht unbedingt mehr immer hochwertiges Fleisch auf dem Teller.
Kaufst du ganz bewusst auch Bio-Lebensmittel ein? Oder?
Weitestgehend. Also es ist schon so, dass ich vom Bio-Nahrungsmittel sehr überzeugt bin. Aber wenn ich auch nicht am Hungertuch nagel, keineswegs. Aber es ist ja schon so, dass Bio-Nahrungsmittel teilen, bleiben aber beim Fleisch, erheblich teurer sind. Und das ist teilweise um ein Vielfaches. Mhm. Produkte wie jetzt Vollkornnudeln oder so, und das macht jetzt Bio zu anderen, zu herkömmlichen, und das macht der Kohl nicht fett. Das ist wirklich kein großer Preisunterschied. Aber ich versuche, wo es geht, Bio einzukaufen. Insbesondere, das würde ich auch den Hörern in jedem Fall empfehlen, bei Milchprodukten auf Bioprodukte zurückzugreifen, sei es Frischkäse, Quark, Milch etc., weil eigentlich bedingt durch die Fütterung, bedingt durch die Tierhaltung, ist das Produkt, was am Ende dabei rauskommt, auch in Bioform erheblich gesünder. Mal abgesehen jetzt von Rückständen oder Ähnliches.
Und wie kann man da als Verbraucher sicher gehen, dass einem da nichts untergemogelt wird?
Das ist natürlich unheimlich schwerer. Ich sag mal, bei vielen Sachen, da gehört die Ernährung auch dazu, ist das halt auch Vertrauenssache. Aber da kann ich nur jedem raten, das Angebot mache ich jedem gerne, sich mit mir mal in Verbindung zu setzen. Und dann gehen wir da mal ein bisschen näher ins Detail. Wenn man sich, wie ich jetzt 35 Jahre mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, sehr intensiv auseinandersetzt, dann weiß man auch so ungefähr, wenn man vor dem riesigen Müsli-Regal bei, was weiß ich, Globus, Rewe und Co. steht, dann weiß man das einzuordnen, die Zutaten, die da draufstehen. Das macht eigentlich, ich sag mal, vielfach den Verbrauchern Probleme, das überhaupt wieder einzuordnen. Die lesen die Zutatenliste. Es gibt, um ein Beispiel zu nennen, 30 verschiedene Zuckerarten. Mhm. Wie soll denn ein Laie erkennen, welche Zuckerarten da drin sind? Mhm. Die werden dann mit irgendwelchen versteckten Namen wie Sirup, wie Extrakt versehen. Und da hat der Verbraucher in der Regel leider kein Wissen daran.
Und diese Themen behandelst du alle in dem
genau.
Buch über Ernährung?
Richtig, genau. Mhm.
Und so, dass man das aber als Laie gut versteht?
Absolut, das ist mir ganz wichtig. Es soll, wie gesagt, für den Alltag umsetzbar sein. Und je nachdem, wie viel Zeit mir dann gegeben wird, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, kann man auch, mache ich vielfach auch, insbesondere vor Corona-Zeit, dass ich mit den Menschen dann durchstehen Markt ihrer Wahl dann gehe und dann machen wir mal auch eine praxisnahe Ernährung. Weil Theorie kann ich was weitergeben, gar keine Frage, aber es ist was anderes, wenn ich bei den Märkten durch die Regale mit einer Gruppe oder mit Einzelpersonen gehe und sage halt, hier, guck mal, achtet mal auf das und das Nahrungsmittel, darauf solltet ihr achten. Hier von der und der Firma ist dieses Produkt aus den und den Gründen erheblich besser als das andere. Und dann bleibt das halt, und das ist mir halt sehr, sehr wichtig, das bleibt auch haften. Ich bin kein Ernährungsberater, der jetzt so verbotsmäßig agiert, das darfst nicht, das, das und das nicht, sondern versuche den Leuten auch zu erklären, wie diese Nahrungsmittel wirken und dann auch zu sagen, hier, die und die Alternativen gibt's, weil nur so hat es Sinn.
Was ist denn mit dem Auswärtsessen gehen? Wie schafft man das denn da, halbwegs sich gesund zu ernähren?
Das ist natürlich relativ schwierig, Stefan. Also das muss man sagen, wenn man auswärts essen geht, ich sag mal, ich lasse auch mal die Kirche im Dorf und esse dann halt auch mal was, was eigentlich zu Hause jetzt nicht auf meinem Speiseplan stehen würde. Da muss man einfach auch irgendwo Kompromisse eingehen. Aber mittlerweile, es ist ja schon so, dass viele Restaurants darauf dann auch ein bisschen eingehen. Und dann sage ich halt, ich lasse mir die Salatsoße da mal extra geben, damit der Salat nicht in der Soße versinkt oder frage mal nach der Zubereitung oder Ähnliches oder lass mir dann im Hotel, im Urlaub dann auch mal Spiegeleier oder Rühreier machen, ohne vorher 10 Esslöffel Öl da dran gemacht zu haben, so ungefähr. Und es gibt da schon Mittel und Wege, aber wenn ich mal eingeladen bin, also ich finde dann auch immer irgendwas. Aber es ist schon erstaunlich, wenn ich mal irgendwo eingeladen bin, die Leute, die fragen dann auch, ja, isst du denn auch was? Findest du denn auch was? Ich finde das.
Bist der Horror für jeden Gastgeber, oder
wie? Ja, ich sage dann immer, Leute, lasst die Kirche im Dorf. Ich finde schon, man braucht da wirklich, ist toll, dass ihr da Rücksicht nehmen wollt, dass ihr da drauf eingeht, aber das ist schon alles so okay.
Und du gehst halt noch nicht hin und sagst, hier, pst, ich habe da mal einen Tipp oder so?
Nee. Ja, gut, ich sag mal, mit der langen Erfahrung bringt sich, die lange Erfahrung bringt natürlich mit sich, dass man dann schon so merkt, naja, manche sind interessiert, die fragen dann auch nach und dann gehe ich mal, wenn sie das möchten, auch ins Detail. Aber gibt dann wieder andere, die wollen dann halt nur mal so ein kurzes Update wissen, wie das mit den Kopfbüchern ist.
Also stell mir das jetzt entwickelt. So vor, du bist jetzt eingeladen, da sitzen am Tisch 8 Leute und irgendeiner fragt dich was und dann fängst du dann an zu erzählen und es wird ganz still am Tisch und alle fangen hören auf zu essen. Ja?
Nee. Also so bin ich nicht. Ist nicht so, dass ich dann den Abend dann in irgendeiner Form schmeiße und dann irgendeiner ich sag mal, seine Zutaten auf dem Teller wieder zur Seite legt. Aber es bringt eigentlich auch mit sich, gut, bedingt durch die lange Verwurzelungen hier im Kreis, wenn ich einkaufen gehe. Und da kommt es dann schon vor, Leute, die ich aus dem Fitnessstudio kenne oder im privaten Bereich kenne, die machen dann Bogen um mich, weil sie nicht sehen, Weil ich nicht sehen solle, was du letztendlich im Einkaufswagen
legen haben. Dann die Sachen wieder zurück ins Regal, wenn du vorbeikommst.
Ja, so extrem habe ich es jetzt noch nicht. Aber da die Leute einen Bogen um mich machen oder, ich sag mal, weiß werden, wenn ich es an der Kasse sehe. Ich brauche dann in aller Regel nicht mal irgendetwas zu sagen. Dann sieht man schon, oh, schlechtes Gewissen. Stefan guckt jetzt, was ich hier einkaufe.
Ja, Stefan, also, da bist du sozusagen die Ernährungspolizei, oder?
Ja, wenn man so ein bisschen, mir ist dann selber immer peinlich, das muss ja letztendlich jeder selber entscheiden, ja, klar, wie er sich ernährt. Ich biete das Handwerkszeug den Leuten an, wenn sie sich gesünder ernähren wollen, aber was die daraus machen, das muss jeder selber wissen. Es soll ja auch keiner, und das ist mir ganz wichtig, keiner wie ein Asket leben. Mhm. Jedem sollen seine Süßigkeiten gegönnt werden, sein Fleisch durchaus auch mal ein Bierchen trinken. Oder
da wollte ich eben fragen, was ist mit dem Thema Alkohol? Weil Alkohol ist doch auch für viele, glaube ich, so ein bisschen der Hemmschuh, was die Frage des Abnehmens angeht oder generell die Frage der gesunden Ernährung angeht. Weil Alkohol setzt ja auch so ein bisschen die Hemmschwelle herab. Ne? Und wenn man was getrunken hat, dann ist man eher geneigt, vielleicht sich noch mal ein Stück Pizza irgendwie in den Ofen zu schmeißen oder solche Sachen.
Ja, ich sag mal, Alkohol hat ja von sich aus schon relativ viel Kalorien, leere Kalorien. Logischerweise in flüssiger Form, hat keinerlei sättigende Wirkung, machen wir uns nichts vor.
Eine Flasche Bier, 210 Kilokalorien, glaube ich, ne?
Ja gut, wenn eigentlich noch mehr. Wenn man jetzt rein vom Alkohol angeht, 5% Alkohol auf eine Flasche Bier, sind das alleine schon 180 Kalorien in etwa, rein vom Alkoholgehalt des Bieres.
Okay, okay. Ja, ja.
Und das sind natürlich leere Kalorien, die Fettzelle logischerweise
dann kommt der Hunger, ne?
Gerne danach, aufnimmt. Danach genau. Und dann letztendlich die leeren Kalorien, keinerlei Sättigungseffekt, der damit verbunden ist. Dann isst man noch ein bisschen was dabei. Aber mein Gott, wenn das ab und zu mal passiert, dann ist das so. Aber ich sag mal, durchaus spielt bei den Männern, man sagt so schön, Bierbauch, da ist schon aus der Erfahrung raus, ist da dran. Schon ein bisschen was dran.
Klar.
Wer regelmäßig Bier konsumiert und wenn man dann so die einzelnen Ernährungen dann betrachtet, dann würde eine Reduzierung des Bierkonsums würde dann schon ein bisschen was bringen, also gar keine Frage.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Und das Thema Alkohol, na gut, das ist so berufsbedingt, dem stehe ich natürlich auch ein bisschen reserviert gegenüber, wenn ich sehe, wie viele Existenzen durch Alkohol schon letztendlich zerstört wurden, das prägt natürlich auch ein bisschen, keine Frage.
Ja, und gerade bei den Festen und so weiter, die sehr stark vom Alkohol leben, da seid ihr als Polizisten ja auch mit die Leidtragenden letzten Endes. Ne?
Ja, ja. Da kommt dann schon der Polizist auch mal im privaten Bereich in mir hoch, gar keine Frage. Ich bin auch, denke ich, ein Polizist, der auch da, die, wie bei der Ernährung auch, die Kirche im Dorf lässt. Aber so beim Thema Kindersicherung und Alkohol, da hört bei mir jegliches Ermessen auf. Also da kann man auch nicht mit mir reden.
Was meinst du mit Kindersicherung beim Autofahren
jetzt? Ja, genau. Ja. Ist halt dann schon, die Kindersicherung ist gar keine Frage, ist besser geworden. Wenn ich jetzt die 32 Jahre Polizei mal so ein bisschen Revue passieren lasse, dann war es durchaus früher sehr viel häufiger so, dass Kinder nicht oder nicht ausreichend angeschnallt waren. Das ist erheblich besser geworden, aber es kommt mitunter auch noch vor. Und wenn ich dann, ne, wie jeder Polizist das kennt, Ausreden höre, da gibt es keine Ausrede für. Mhm. Kindersicherung geht immer vor.
Jetzt erzähl mal von den Projekten, die du unterstützt hast, mit den immerhin schon 35.000 Euro, die du da insgesamt schon erlöst hast. Das sind ja diverse, gehe ich von aus. Ne?
Richtig. Am Anfang, wie gesagt, ging es mir um die Förderung wohltätiger Zwecke. Dann waren da halt von Umweltprojekten dabei, ganz unterschiedlicher Form. Aber mittlerweile ist es schon so, dass ich mich auf weitestgehend drei Organisationen beschränke. Das ist der Kinderschutzbund, kann ich offen mit umgehen. Das ist die Hilfsorganisation Herzenssache und die Hilfsorganisation Nestwärme, Radteam Nestwärme. Und das sind so drei Organisationen, mit denen ich weitestgehend dann auch zusammenarbeite. Das hängt halt davon ab, letztendlich wie transparent die Hilfsorganisationen auch sind. Ich habe da auch, in der Anfangszeit, auch aus Grund mangelnder Erfahrung, nicht immer optimale Erfahrungen gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass das Geld in irgendeiner Form, was ich gespendet habe, in irgendeiner Form, in irgendwelchen Kanälen verschwunden ist. Es wurde immer verwendet, aber mal mehr und mal weniger gut. Und mittlerweile weiß ich halt, dass jene drei genannten Organisationen wirklich ganz fantastisch mit dem Geld umgehen. Und da weiß ich auch, dass auf Heller und Fettig alles an Hilfsbedürftige und Behinderte, Kinder gespendet wird, weitergeleitet wird.
Wodurch zeichnet sich dieses weniger gut aus? Was sind da zu hohe Kosten im Spiel?
Ich hole mal jetzt ein Beispiel. Die Hörer sehen mir nach, dass ich jetzt keinen Namen nenne. Das war eine sehr, sehr große Organisation in Deutschland, die deutschlandweit tätig ist, auch weltweit. Und da habe ich dann hingespendet. So am Anfang mache ich halt immer so 250 Euro, mal gucken, was sich so an Kontakt ergibt. Und dann habe ich dann von jener Organisation so ein Heftchen bekommen und dann standen mal die Gehälter da drin. Und dann haben drei Vorstandsgehälter haben eine Unsumme an Geld bekommen, wo ich dann zurückgeschrieben habe, sag ich mal, ich kann verstehen, dass Managerposten, das ist eine verantwortungsvolle Position bei den Hilfsorganisationen, die geben muss und die auch irgendwie gute Leute auch gut verdienen müssen. Aber das war mit meinem Verständnis von Hilfsorganisationen, von Tätigkeit, war das einfach nicht mehr so vereinbar. Die Erfahrung habe ich bisher nur ein-, zweimal gemacht. Also ich muss durchaus sagen, die Hilfsorganisationen, die gehen ganz fantastisch mit dem Geld um, durchweg. Aber es gibt halt auch negative Erfahrungen. Für mich ist immer so, na gut, da kommt der Polizist in mir durch, Transparenz, Misstrauen. Ich möchte wissen, ich möchte gezeigt bekommen, konkret, was passiert denn mit dem Geld? Und das können halt manche Organisationen etwas besser gewährleisten, wie die drei genannten beispielsweise und wie der andere weniger gut. Wobei ich auch immer jedem Kunden das Angebot mache, wenn er eine Hilfsorganisation hat, zu der er Vertrauen hat, zu der er da Kontakte hat, kann er auch immer direkt den Kaufpreis des Buches, die kosten übrigens jeweils 19 Euro, den Kaufpreis des Buches direkt an Organisationen seiner Wahl dann stellen. Ich gebe das nicht vor. Und ich möchte ja auch Transparenz und Vertrauen gewährleisten, wenn die Leute dann Bedenken haben, was macht der Stefan mit den Spenden? Spendet es direkt.
Würdest du in dem Fall aber die Druckkosten noch selber tragen, ne?
Schon, aber ich kriege ja jetzt hier im Nachhinein bei der Küchenschlacht, hat die Verwandtschaft so in Sachen Geschenkidee zu Weihnachten nochmal zugeschlagen.
Okay.
Da kriege ich ja dann auch Barmittel an die Hand, mit denen ich dann andere ausgefallene Druckkosten dann wieder decken kann. Insofern, vielen Kunden, wie gesagt, jedem biete ich das an, auch auf meiner Webseite, stefanrein.com, biete ich das an. Den Kunden, die können das direkt überweisen, aber bedingt dadurch, weil die Leute dann oft sagen, ach, du weißt am besten, wo du das hinbringen kannst, hält sich das halt irgendwie wie die Waage, dass ich dieses Angebot auch immer gerne machen kann.
Kriegt man die älteren Bücher auch noch oder ist nur das Neueste, das Vierte?
Nee, die Bücher kriegt man alle. Am besten halt bei mir über die Website. Ich muss auch ehrlich sagen, die gibt es natürlich auch im Handel bei Amazon, Reufel und Co. Aber was ja auch völlig normal ist, ich sag mal, BOD, mit denen ich das mache, Book on Demand. Und letztendlich der Handel will natürlich auch Geld haben.
Klar. Also Book on Demand, da lässt du drucken sozusagen.
Genau. Da kann der Handel letztendlich drucken lassen. Aber A ist die Druckqualität, die Bildqualität ist nicht so optimal. Und ich kann offen sein, bei so einem Buchverkauf bleiben dann genau, was letztendlich für die Spende übrig bleibt, 3,83 Euro.
Von den 19 Euro.
Gut, im Handel sind sie etwas günstiger, weil die Qualität schlechter ist. Da kosten sie 16,99 oder 16,90. Aber letztendlich bleibt dann nicht viel da von der Spende übrig. Und wenn ich sie aber im Privaten verkaufe, und fast alles geht eigentlich so über die privaten Kontakte, da bleiben dann pro Buch zwischen 9 und 10 Euro übrig. Ja,
das hat schon einen Unterschied.
Also weit mehr als das Doppelte, das ist dann auch ein Unterschied. Deswegen, wenn jetzt ein Hörer Interesse hat, eventuell mal so ein Buch zu erwerben, würde ich mich natürlich freuen. Aber dann würde ich ihn schon bitten, das über mich, über meine Website oder über Instagram oder Ähnliches zu bestellen.
Okay, das verlinken wir dann auch nochmal, denn entsprechend deine Website und Instagram-Account und so weiter. Du druckst dann also nicht über Book on Demand, sondern du nimmst dir eine Auflage und lässt sie drucken auf das Risiko, dass du die auch, musst ja vorfinanzieren dann wahrscheinlich.
Genau, ne? Ja. Ich muss dann immer vorfinanzieren. Ich habe eine ganz tolle Druckerei in Mülheim-Kärlich an der Hand und die lässt mir bis auf die anfangs Schwarz-Weiß-Bücher, mache ich das seit langem halt mit dieser Druckerei und dann kann ich dann sagen, hier Heiko, ich brauche mal wieder, was weiß ich, 40 Bücher oder 60 oder 80.
Ach, das geht, ist ein Digitaldruck dann wahrscheinlich. Oder?
Ja, genau. Und dann druckt er mir die, dann fahre ich die abholen und dann habe ich halt mal wieder einen Schwung für irgendwelche Vorträge oder Ähnliches oder bei den Ernährungsberatungen und dann
Kommt es da schon mal vor, dass Firmen sozusagen als Weihnachtsgeschenk für die Mitarbeiter das
Ja, bekommen? Ich habe letztes Jahr so eine Aktion gemacht mit der Nestwärme zusammen, habe Firmen dann letztendlich so ein Schreiben haben wir verfasst und haben wir halt angeboten, A, die Bücher für Kunden oder für Mitarbeiter oder halt auch für die Kunden oder vielmehr für die Mitarbeiter so eine Ernährungsberatung. Und letztendlich ist der Erlös dann auch an die Nestwärme gegangen. Und das kommt dann schon vor, aber dann sind wir wieder beim zeitlichen Problem, bei dem, was ich halt so habe, das so publik zu machen. Ich habe nicht die Möglichkeit, einzelne Firmen da abzugrasen und zu sagen, hier, ich bin der und der.
Das ja, und wenn du jetzt mega Erfolg hast, wär's, dann wäre ja auch das Problem, kannst du es ja irgendwann gar nicht mehr leisten, oder? Das ist ja auch deine Freizeit, wie du das machst.
Ja, gut, Freizeit, Zeit geht halt hier bei dem Projekt, gar keine Frage, viel drauf. Auch da bin ich meiner Familie, meiner Frau dankbar, dass die dazu 100% dann unterstützt und mir auch Freiräume schafft, ohne die es einfach nicht geht.
Okay.
Zeit ist hier bei dem Projekt das A und O.
Jetzt bin ich ja auch Firmenchef, jetzt haben wir natürlich nicht so viele Mitarbeiter, aber jetzt stelle ich mir vor, wenn ich jetzt sozusagen eine Ernährungsberatung anbiete oder auch ein Buch verschenke zu Weihnachten, das sich mit Ernährung befasst und mit einem Kochbuch, da muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein, dass der Mitarbeiter das nicht so als Wink mit dem Zaunfall auffasst oder vielleicht in den falschen Hals bekommt, sondern als die gute Idee eigentlich auch annimmt, die es ja sein sollte. Ne?
Ja, ich kann die Bedenken verstehen, Stefan, aber ich sag mal, aus der Erfahrung hier jetzt bei der CompoCoop heraus kommt das eigentlich nie vor. Also die Leute sind dann dankbar, wenn sie wirklich auf einfachem Wege sich nicht großartig mit dem Thema erstmal auseinandersetzen müssen, dass er einfach nur Anruf genügt oder Mail genügt. Ich hätte gerne einen Termin beim Stefan und wir machen dann eine Ernährungsberatung.
Gehst du dann in die Firma rein oder kommen zu dir die Leute oder wie läuft das?
Nee, letztendlich treffen wir uns meistens in der Firma.
Ja.
Das ist dann für die Leute dann einfacher und für mich ist das doch kein Problem. Und dann spreche ich vorher mit der Firma. Pro Ernährungsberatung wird der und der Betrag dann fällig. Seid so nett, spendet den an Kinderschutzbund oder manche Firmen haben ja auch schon Kooperationen mit Hilfs.
Also man kann dann auch sein eigenes Projekt, hast du ja eben schon gesagt, unterstützen davon.
Ja, gar keine Frage.
Und das ist dann praktisch ein Angebot, nicht, das wird nicht oktroyiert oder so.
Das ist ein Angebot, was ich dann Firmen mache. Und jetzt ist halt auch Corona-Zeit. Das Ganze, das war natürlich auch.
Machst du aber auch online, nehme ich an, oder?
Ja, mache ich auch online per Zoom, gar keine Frage. Aber hier die ganze Corona-Zeit, das muss ich, glaube ich, keinem näher bringen, ist auch hier, was das Kochbuch angeht oder die ganze Aktion angeht, ich sag mal, ein ganz schöner Dämpfer gewesen. Weil das Projekt, ich sag mal, weit über 90% der Kochbücher verkaufe ich im persönlichen Kontakt.
Ja, klar.
Dann durch Ernährungsvorträge, durch Einzelberatungen und ähnliches. Das fand ja in der ganzen Corona-Zeit oder findet in der ganzen Corona-Zeit kaum statt. Insofern ist der Erfolg die letzten anderthalb, zwei Jahre, zwei ist ein bisschen viel, aber so rund anderthalb Jahre, ist natürlich weit hinter dem zurückgeblieben, wie es denn eigentlich vorher der Fall war oder wie es möglich wäre.
Naja, jetzt hast du ja einiges angeschoben. Jetzt hoffen wir, dass das vierte Buch vielleicht sich sehr gut verkauft.
Ja.
Und vielleicht hören es ja auch Firmen, das wäre natürlich ein anderer Hebel mal. Also CompoCoop ist natürlich schon eine Riesenfirma, aber da gibt es ja noch weit mehr hier in Koblenz.
Keine Frage.
Vielleicht der eine oder andere zuhört. Das mal anzubieten, ist ja so eine Win-Win-Situation eigentlich für beide. Man kann was Gutes unterstützen und bekommt eine gute Leistung zurück. Wäre schön, vielleicht wird es häufig jetzt genutzt, das Weihnachtsgeschenk, würde ich dir wünschen und auch den Projekten, die du unterstützt. Bedanke mich für deine Zeit, Stefan, und für die interessanten Einblicke und wünsche dir noch viel Erfolg.
Ja, vielen lieben Dank. Würde mich freuen, wenn die Hörer auf mich zukämen.
Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.